Wir führen heute David Joel als Jugendreferenten ein und deswegen ist das Programm ein bisschen umgestellt, also anders als gewohnt. Ich hoffe, ihr kommt damit klar mit dieser Abweichung von der Norm. Ist ja manchmal gar nicht so einfach, aber ich bin auf alle Fälle erstmal froh. Ich freue mich, dass das möglich ist, diese Einführung. Und ich bin froh, dass wir hier wieder überhaupt eine Jugendgruppe haben. Danach, also muss ich ehrlich sagen, danach sah es nicht aus, als ich hier vor 4,5 Jahren als Pastor angefangen habe. Es ist für mich ein Wunder, was aus diesen kleinen Anfängen geworden ist. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, das, was hier passiert ist, das hat damit was zu tun, dass so Igor über viele Jahre hier auch, also das ganz treu in einem kleinen Rahmen, diesen Dienst an den jungen Leuten durchgeführt hat. Und dass Igor Jäger halt auch ein Beter ist. Er hat damals für die Teenies gebetet. Und ich bin mir sicher, dass er das auch heute noch macht. Und David hat mir vor kurzem erzählt, kennst du den und den, der war früher mal hier und der hat sich jetzt wieder kürzlich so gemeldet, dass es ist nicht selbstverständlich, dass sich ein Teenie irgendwie nach 5 oder 6 Jahren, dass er sich plötzlich wieder meldet. Und ich bin mir sicher, wie gesagt, Igor betet auch heute noch. Und es ist klar, das ist ja so Gemeinde, funktioniert so, dass wir, sag ich mal, dass jeder unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten hat und das alles zusammen dann am Reich Gottes mitwirkt. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte das nie machen können, schon allein deswegen, weil ich hier auf der Stirn einen unsichtbaren Stempel habe, da steht drauf Teenie-Papa. Und dann muss ich den Tatsachen ins Auge sehen, ich bin jemand eher für die Gruppe 55+. Und es ist immer so, die alten Menschen, die reden immer so von früher, so wie es war früher. Und damit müsst ihr jetzt auch klarkommen, dass ich das jetzt mal mache. Also wenn ich an meine Jugend zurückdenke und so überlege, was fällt einem so sofort ein, so die Zusammenhänge, was wichtig war, dann fällt mir da auf, dass ich damals sehr viel Zeit in Gruppen verbracht habe. Also in der Schulklasse, Ausbildungsklasse, an der Uni, mit den Kommilitonen, mit denen ich gemeinsam in den Lehrveranstaltungen saß, im Kreis des Gemeindejugendwerks mit anderen Mitarbeitenden in der Jungschar, das ist eine erlebnisorientierte Arbeit, mit Kindern im Jugendchor. Und wenn ich da an die Gemeinschaft in diesen Kreisen zurückdenke, dann sind auf der einen Seite so die Gruppen, wo das von Anfang an super war, wo man sofort Leute auf einer Wellenlänge gefunden hat, da wo Freundschaften entstanden sind, die zum Teil heute noch andauern. Das ist das eine. Und dann gibt es aber auch noch so eine Gruppen, wo das ein ganz zusammengewürfelter Haufen war, aber wo man dadurch zusammengefunden hat, dass alle zusammen mit einer Schwierigkeit fertig werden mussten. Also zum Beispiel in der Zeit als Ausbildung als Zimmermann, da mussten wir alle zusammen nach der Schule lernen, früh aufzustehen. Manchmal 1,5 Stunden durch die ganze Stadt zu fahren und dann pünktlich um 7 Uhr auf der Baustelle zu sein. Wir mussten lernen, bei alle die gleichen Handgriffe, mussten lernen, mit den Maschinen umzugehen, aufpassen, dass wir uns keine Finger abschneiden und auch zum Teil mit den recht seltsamen Ausbildern klarzukommen. Einer von uns hat dann ein Kabarett gemacht, der hat dann diesen Ausbilder 1:1 umgesetzt. Wir saßen da, haben das erkannt und das hat uns auch geholfen. Das Architekturstudium, das war sehr arbeitsaufwendig. Immer wieder vor den Abgaben dann, die Nächte durchmachen, das haben alle so gemacht. Ich hatte sowieso schon bis zu 40 Semesterwochenstunden, 3 Standorte in ganz West-Berlin verteilt, dann noch die freiwillige Mehrarbeit. Also, und das schweißt zusammen. Also in anderen Projekten, da kam man auch mit weniger Arbeit durch. Und wir waren stolz, dass wir in dem Projekt waren, wo man am meisten gelernt hat. Und wir haben uns gegenseitig zu Höchstleistungen angespornt. Das schweißt zusammen. Ja, und dann natürlich auch in der Schulzeit. Das ist jetzt ein Schulbild aus dem Internet. Ihr braucht mich jetzt hier nicht zu suchen. Aber die sahen irgendwie alle gleich auf. Ich dachte aus dem ersten Blick, das ist meine Klasse oder so. Da gibt's ja auch so, also wir mussten alle so mit den gleichen seltsamen Lehrern klarkommen. Und ich vermute, ihr kennt auch solche Schicksalsgemeinschaften, hätte man früher noch gesagt. So, und der eine oder andere kennt das, er war auch bei der Bundeswehr oder im Zivildienst oder eben auch so wie ich in Ausbildung, Studium, GJW oder Schule. Für mich persönlich sind solche Gemeinschaften positiv besetzt, auch wenn es natürlich so Gruppen und Schulklassen gab, da war man froh, wenn es vorbei war. Meine Großväter und meinen Großonkels, denen wäre bei diesem Stichwort sicherlich die Zeit im Kriegsgefangenenlager eingefallen. Und ich weiß, es ist ein Privileg, dass ich einfach aufgrund der Geburt halt in der Nachkriegszeit diese Zeiten nicht erlebt habe. Also wenn ich an diese ganzen Gruppen zurückdenke, zu den meisten Menschen, mit denen ich damals so in so einer Gruppe war, habe ich keinen Kontakt mehr. Aber es ist trotzdem eine Verbindung da. Und wenn jetzt einer von denen vor der Tür stehen würde und würde meine Hilfe brauchen, ich würde das tun, was möglich wäre. Ja, warum erzähle ich das? Also jetzt nicht, weil ich in DJ auch so einen Vergleich sehe zu so einem wunderlich strengen Klassenlehrer, über den man Witze machen kann, sondern weil es im Predigtext heute darum geht, dass Jesus auch auf so eine Schicksalsgemeinschaft trifft. Die Predigt heute hat die Überschrift Gott allein die Ehre. Und die Geschichte dazu steht in Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Und sie ereignet sich auf dem Weg Jesu von Galiläa nach Jerusalem, der Weg, der ihn hin zu seiner Kreuzigung führt. Jesus und seine Jünger, die befinden sich noch ganz am Anfang dieser Reise, so im Grenzgebiet von Galiläa nach Samaria. Und es war damals nicht ganz so streng voneinander getrennt, so wie heute unsere Grenzen, nach dem Motto hier Französisch und hier Deutsch, sondern das ging alles so ineinander über. Also man wusste nicht so genau, das war das Dorf, was jetzt da kommt, war das ein samaritanisches Dorf, da durfte man als Jude nicht bleiben, oder eben halt ein jüdisches Dorf, wo man bleiben konnte. Und wo man auch nach dem Nachtlager und Proviant fragen konnte. Und die Jünger Jesus nähern sich zu einem Dorf und dann ertönt plötzlich ein lautes Geschrei. Und das ist der Predigttext, den lese ich jetzt. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Ja, die Gemeinschaft der Aussätzigen ist auch so eine Schicksalsgemeinschaft, die aber ganz anders aussieht, wie gesagt, als die, die ich aus meinem Leben kenne. Also Aussatz, früher dachte man, das ist so Lepra, so wie wir es so zum Beispiel aus Indien, von Bildern her kennen oder von Filmen. Und heute wissen wir, das ist Aussatz, das ist in der Bibel, das ist eine Sammelbezeichnung von Hautanomalien. Also wie zum Beispiel Schuppenflechte, also Pigmentstörungen oder auch Neurodermitis. Aber auch ansteckende Infektionen der Haut. Menschen, bei denen damals Aussatz diagnostiziert wurde, die wurden aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, lebten aber trotzdem hier in der Nähe, also wie wir hier lesen, in der Nähe von Dörfern und Städten, weil sie von ihren Angehörigen trotzdem immer noch versorgt wurden. Und ich vermute mal, wenn man erstmal in so einer Kolonie lebte mit einer Hautkrankheit, die, wie wir heute wissen, von denen sind ja viele nicht ansteckend, aber trotzdem bekam man dann sicherlich bald auch noch mindestens eine dazu, die ansteckend war. Also bei allen Herausforderungen, die ich in meinem Leben, in der Schule, in der Ausbildung oder in der Uni zu bestehen hatte und die nicht immer gut für mich ausging, ich denke trotzdem gerne an diese Zeit zurück. Als am Ende meiner Ausbildung, denn die Wehrpflicht damals auch in Berlin eingeführt wurde, haben wir zusammen uns im Spaß überlegt, ob wir nicht noch zusammen uns alle freiwillig melden. Aber hier bei den Aussätzigen, da wird niemand freiwillig länger bleiben wollen. Denn zu der Trennung aufgrund der Krankheit von der Familie, von der Dorfgemeinschaft, kommt die soziale Ächtung. Man ging damals davon aus, Aussatz, das ist eine Strafe Gottes. Irgendeine verborgene Schuld würde es da sicherlich schon geben, warum es diesen oder jenen erwischt hat. Vor einem guten Jahr musste ich mich auch plötzlich mit einem roten, pickelartigen Ausschlag an ganz vielen Stellen auf meinem Körper herumschlagen. Nach einigen Hin und Her, das ist auch nicht so schön, wurde dann die richtige Diagnose gestellt. Und ich bin dankbar, dass es heute alle möglichen Mittel gibt, mit denen ich immer wieder mein nummuläres Ekzem in den Griff bekommen kann. Damals, zur Zeit Jesu, wäre ich auch ein Fall für die Aussätzigenkolonie gewesen. Und mir fällt auch jetzt, sag ich mal, mir fällt auf, wie viele Gründe zur Dankbarkeit Gott gegenüber ich habe, für so viele Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind. Ich kann in die Apotheke gehen, kriege die geeigneten Salben und so weiter, alles das, was ich brauche. Klar, unser Gesundheitssystem, das könnte besser sein, aber um wie viel besser haben wir es heute als all die Menschen damals oder auch die Menschen heute in anderen Ländern. Denken wir an solche Sachen, wenn es um das Gute geht, das Gott uns tut. Vieles das, was für uns selbstverständlich ist, ist ein Zeichen von Gottes Segen. Wir haben allen Grund dafür, dankbar zu sein. Im Grunde das Leben der Aussätzigen damals in ihrer Kolonie, das ist im Grunde schon fast wie ein Gefängnis. Ja? Aber natürlich mit dem Unterschied, dass sie noch irgendwo mitbekommen, was halt auf den Straßen so erzählt wird. Und so irgendwie haben die auch von Jesus erfahren. Und als sie mitbekommen, dass Jesus direkt bei ihnen vorbeigehen wird, bitten sie ihn um Hilfe. Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und für uns heute ist das einfach nur ein Hilferuf im altmodischen Lutherdeutsch. Und im Urtext, da steht hier aber eine Formulierung, die man haargenau so wortwörtlich auch in dem Psalm wiederfindet, von Betern, die sich in der Not an Gott wenden. Also explizit wird es nicht so gesagt, aber es wird deutlich, die Menschen trauen Jesus etwas zu. Ja, sagst du, ist ja auch kein Wunder. Wovon sollen sie damals auch sonst Hilfe erfahren? Aber Jesus war auf der anderen Seite auch nicht damals der einzige Wundertäter, der auf den Straßen unterwegs war. Ob sie andere Wundertäter wohl auch so angesprochen haben, wie in einem Gebet. Ja, also die richten sich sozusagen dann an Jesus, sozusagen fast so wie in einem Gebet. Und dann überrascht die Antwort Jesu auf alle Fälle. Die passt überhaupt gar nicht zu den Erwartungen der Kranken. Geht hin und zeigt euch den Priestern. Mehr nicht. Also, und das hört sich dann eher schon so fast an wie so ein guter Ratschlag. Fast schon so wie so bei einem Briefkastenonkel oder Ratgeberseite, halt Forum, halt im Internet. Haben Sie es denn schon mal versucht, sich einfach mal den Priestern zu zeigen? Also die Priester, das war die Gesundheitsbehörde. Sie entschieden entweder darüber, ob jemand Aussatz hatte oder ob er wieder geheilt war. Geregelt ist das in 3. Mose 14 ab Vers 1. Da heißt es, der Herr redete mit Mose und sprach, dies ist das Gesetz über die Aussätzigen, wenn er gereinigt werden soll. Man soll ihn zum Priester bringen und der Priester soll aus dem Lager gehen und feststellen, dass die kranke Stelle am Aussätzigen heil geworden ist und soll gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, zwei lebendige Vögel nehme, reine Tiere und Zedernholz und Karmesin und Isop. Und dann wird so geschildert, wie die Vögel auch so zu opfern sind. Weitere Vorgaben auch im Zusammenhang mit der Reinigung, 32 Verse. Und ich bin mir sicher, die Kranken, die konnten diese Verse auswendig. Das Problem war, dieses Gesetz war bei schweren Fällen von Aussatz noch nie angewendet worden. Und in der Kolonie, das waren ja alle hoffnungslos schwere Fälle. Im ganzen Alten Testament wird uns nur von einer einzigen Heilung eines Aussätzigen berichtet. Und das war der Syrer Naaman, der durch den Propheten Elisa geheilt wurde. Noch nicht mal ein Mensch aus Israel. Und darum gingen die Pharisäer damals zur Zeit Jesu davon aus, dass wenn jemand in der Lage wäre, einen israelitischen Aussätzigen zu heilen, dann wäre das der Messias. Und jetzt, mit so diesen Erwartungen, die so mitschwimmen, da richten sich die Leute halt an Jesus und Jesus sagt einfach nur, geht hin und zeigt euch den Priestern. Also werden praktisch abgefertigt so ungefähr. Ja, macht es einfach. Ne? Ja, wir müssen auch erstmal gesund werden. Und die 10, die gehen los, um sich den Priestern zu zeigen, um sozusagen bei der Gesundheitsbehörde vorstellig zu werden. Und ich bin beeindruckt vom Glauben dieser Gemeinschaft und vom Zusammenhalt. Ich kann mir auch vorstellen, da haben wir da diese 10 Leute und der eine wird auch anderen denken, na Mensch, das kann es doch wohl jetzt nicht sein. So, ob das nicht nur Ärger gibt. Wir kriegen doch Prügel, wenn wir in das Dorf gehen. Aber die anderen, die sagen, komm, das machen wir jetzt. Und dann ist alles klar, sie gehören zusammen und sie gehen auch zusammen los. Wir machen alles zusammen. Die anderen tragen die mit, die Zweifel haben. Sie sitzen alle in einem Boot. Aber dann ist es mit dieser Einheit, mit dieser Schicksalsgemeinschaft auch ganz schnell vorbei, als sie dann auf ihrem Weg zu den Priestern rein vom Aussatz werden. 9 folgen weiter der Anweisung, die Jesus ihnen gegeben hat. Sie hören nicht auf den einen, der umkehrt, um sich bei Jesus zu bedanken. Und der wird sicherlich, ganz sicher auch versucht haben, die anderen zu überreden. Die waren ja vorher Tag und Nacht zusammen gewesen. Ey, komm, jetzt können wir doch nicht einfach weitermachen. Jetzt müssen wir da erstmal wieder umkehren. Nein, Jesus hat uns gesagt, das müssen wir tun, das machen wir weiter. Einer von den 10, der die Priorität richtig setzt und für den es das Wichtigste ist, sich bei Jesus zu bedanken, nachdem er gesund geworden ist. Gott allein die Ehre. Die Priester, die rennen ja schließlich nicht weg. Und ich? Ich frage mich, ob ich ebenso in der Lage bin, die Prioritäten richtig zu setzen, wenn es darauf ankommt. Also wenn ich merke, dass Gott in meinem Leben gehandelt hat. Ob ich dann lieber weiter den formal richtigen und korrekten Weg gehe, auf der Suche nach Passierschein A38. Aber dann nicht daran denke, dass mit Jesus einer gekommen ist, der wichtiger ist als der Passierschein A38, als alle meine Formalien, egal wie wichtig sie auch sein mögen und mit welch hoher Berechtigung sie auch eingeführt worden sind. Also wenn man hier in Deutschland von einer Regel abweicht, dann hört man ja oft, was hört man? Was wäre, wenn das jeder machen würde? So. Aber was dieser Samariter verstanden ist, dass Jesus eben nicht einfach jeder ist. Und ich frage mich, bin ich dazu in der Lage, meine Pläne zu ändern, wenn Gott redet oder wenn er geredet hat? Bin ich in der Lage, den sicheren, vorgegebenen Weg zu verlassen, die Sicherheit der Gruppe? Bin ich in der Lage, innezuhalten, wenn Gott gesprochen hat und seine Botschaft nicht sofort irgendwie in den Alltag zu integrieren, in dem, was ich sonst tue. Also ihr kennt mich und ihr wisst, ich bin natürlich nicht so der Paragraphentyp, ne? So der immer sofort weiß, was man hier machen muss. Das sind andere, die sich mit der Wahlordnung auskennen. Aber ihr wisst doch, wenn ich etwas als richtig erkannt habe oder der Meinung bin, dass es richtig ist, es ist dann nicht so einfach, mich von etwas anderem zu überzeugen. Ne? Das ist praktisch eine Herausforderung zu entdecken, hier ist etwas passiert. Das heißt, dass jetzt etwas anders werden muss. Und das macht deutlich, wenn wir beide, du und ich, ehrlich sind, dann stehen du und ich, wir alle, doch vor Gott eigentlich auch ebenso da wie die 10 Aussätzigen. Geplagt von der Sünde, unserer Trennung von Gott, einer Krankheit, die zum sicheren Tode führt. Wir schauen ja immer gerne herab auf die Menschen, die immer noch einen Schritt krasser sind, die immer noch einen Schritt peinlicher sind. Damals waren die Samariter diejenigen, auf die man herabgeschaut hat. Aber die Bibel sagt in Römer 3, Abvers 10, keiner ist gerecht, nicht ein einziger, keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Das Geschwür der Sünde neigt dazu, immer mehr Raum einzunehmen. Sünde breitet sich aus, für die Gartenbesitzer wie das schlimmste Unkraut. Selbst dann, wenn die anderen uns Unrecht antun, dann macht das was mit uns. Und wenn man es den Betreffenden nicht selbst heimzahlen kann, dann lässt man seine Wut und seinen Frust ganz oft an Schwächeren aus. Sünde trennt uns von Gott. Unsere Gottlosigkeit, das ist das eigentliche Problem dieser Welt. Und hier sitzen wir als ganze Menschheit in einem Boot, auch in einer Schicksalsgemeinschaft. Wir sind ebenfalls ausgestoßen, ausgestoßen aus dem Garten Eden, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Gott. Ich leide unter der tödlichsten Krankheit, die es gibt, nämlich unter der Sünde, die immer mehr von mir Besitz ergreift. Aber den Aussätzigen damals, denen war ihre Situation wenigstens noch bewusst. Ich rede mir heute ein, dass doch alles gar nicht so schlimm ist, dass ich doch eigentlich ein recht patenter Kerl bin, dass es doch bei Weitem um mich nicht so schlimm bestellt ist wie bei diesem oder jenem. Aber letztendlich habe ich ebenso wie die Aussätzigen in der Geschichte nur die eine Chance, Jesus um Erbarmen anzuflehen. Jesus, der Heiland, Jesus, der Arzt, Jesus, der am Kreuz unsere Krankheiten, unsere Schuld getragen hat. Ganz genauso, wie es über ihn in Jesaja 53 ab Vers 3 prophezeit ist, wo es heißt, er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist unsere Situation. Und was machst du, wenn du feststellst, dass Gott sich dir offenbart? Was machst du, wenn du feststellst, dass er dir Heilung schenkt in einem ganz bestimmten Bereich deines Lebens? Wenn dir plötzlich unerwartet Segen zuteil wird, wenn dir jemand wie aus heiterem Himmel etwas Gutes tut, wenn du auf einmal einen Weg aus der Sackgasse findest, in der du dir vorher vielleicht über mehrere Jahre immer wieder den Kopf blutig geschlagen hast. Wie gehst du mit den großen und den kleinen Segnungen in deinem Leben um? Dieser Text lehrt uns, dass es wichtig ist, Gott mehr zu geben als so ein schnell dahingehauchtes Danke bei dem, was wir sowieso gerade machen und dann auch weitermachen. Der geheilte Samariter, der zu Jesus umkehrt, der bekommt von Jesus zu hören: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Klar, wir sind erlöst aufgrund dessen, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, weil er auferstanden ist, weil er heute lebt, weil er in unserem Leben handelt. Aber zugleich macht die Bibel deutlich, dass es um unsere Antwort geht, um unseren Glauben. Und Glaube sucht immer wieder auch den praktischen Ausdruck. Du hast doch auch schon in deinem Leben erlebt, dass Gott deine Gebete erhört hat. Weißt du noch ganz konkret, wann und wo? Also bei mir ist es so, mein Leben, das geht so schnell vorbei, das geht dann irgendwie so alles ineinander über. Und jetzt inzwischen, heute im Jahr, im September 2023, mir fällt es inzwischen schon schwer zu verstehen, dass der Staat uns vor 3,5 Jahren verboten hat, Gottesdienste abzuhalten. Einfach weil es jetzt schon schwer ist, mich in diese Zeit so rückzudenken, ne? Weil die Regeln heute einfach anders sind. Ja, Psalm 103, Vers 2, der Wochenspruch. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Darum geht es, nicht zu vergessen, was Gott dir Gutes tut im Leben. Innezuhalten in dem, was du gerade tust. Und dann ganz bewusst mit dankbarem Blick darauf zu schauen, was passiert ist, was Gott tut, und dann Gott zu loben. Gott allein die Ehre. Im Alten Testament gibt es so eine Geschichte von dem Richter Samuel, der führt sein Volk an, und dann gibt es auch so eine Situation da, wo Gott einen wunderbaren Sieg schenkt. Und Samuel macht es dann so, dass er dann einen Stein aufrichtet, das war wahrscheinlich nicht nur so einer, sondern so einer, so hinkelsteinmäßig, den richtet er auf und nennt diesen Stein eben Ezer. Bis hierhin hat uns der Herr geholfen. Und das war von da an der Stein eben Ezer. Ich glaube, im Text steht dann, und dieser Stein, der steht da und da zwischen der und der Stadt. Na, das heißt, das ist etwas, was in Erinnerung bleibt. Und darum geht es heute für uns, innezuhalten mitten im Alltag und Gott dafür zu loben, für das, was er ist und tut. Damit bin ich jetzt schon am Ende der Predigt bin ich beim Thema Gott allein die Ehre. Und denn es ist ja auch so, dass es uns oft so geht wie den Aussätzigen, dass wir erst, nachdem wir Jesus begegnet sind, auf einmal feststellen, dass er gehandelt hat. Ja, und dann, also ich sag mal, in der Situation, wenn sie vor Jesus so gestanden hätten und Jesus sagt, ja, seid rein, dann hätten sie natürlich alle sofort Gott gelobt. Aber das ist ja nicht unsere Situation. Wir merken es ja manchmal erst so hinterher auf einmal, mitten im Alltag, dass da irgendwas passiert ist, dass irgendetwas anders ist. Wir sehen meistens Gott immer nur hinterher. Gott allein die Ehre, und das gilt natürlich auch für die anderen Neun. Und ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, dass der Samariter sich danach nochmal auf die Suche nach den anderen Neun macht. So, also nach den Leuten, mit denen er über Jahre lang auch zusammen war, um sie noch einmal darauf hinzuweisen und zu sagen, Mensch, kommt jetzt, geht wenigstens jetzt noch zu Jesus hin. Und ja, Gott allein die Ehre, und darum geht es auch für uns heute. Denn auch wir werden ja mal gefragt werden, wo die Neun sind. Und ich glaube, wir wissen eigentlich so ganz gut, wo die anderen Neun sind. In unseren Familien, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, in der Uni. Und wenn wir so wie der Samariter in unserem Alltag, sobald wir dort Gott entdecken, ihm die Ehre geben, dann wird es uns leichter fallen, auch im Leben der Menschen um uns herum Gott zu entdecken und sie dann darauf hinzuweisen. Amen.